Mario in Candences bisher einzige und auch nur entfernt romantische Erfahrung. Mitte Oktober, Jahr der Inkontinenzunterwäsche, hatte Hell gefragt, ob Mario zu einem Verdauungsspaziergang mitkäme, und sie durchstreiften das ETA-Gelände zwischen den Westcourts und der Baumgrenze am Berg, Hell mit seiner Sporttasche. Mario spürte, dass Hell eigentlich kurz alleine weitergehen wollte und arrangierte es, dass er, Mario, sich ungemein für ein Laub- und Zweigensemble am Wegrand interessierte und Hell den Weg hinab davonschmelzen konnte. Das ganze Gebiet an der Baumgrenze mit seinen dickichten Dorngehölzen, in weiß der Himmel was, war mit Laub bedeckt. Trocken, aber noch nicht aller Farbe verlustig. Dieses Laub hatte er unter den Füßen. Mario wackelte also durch den Wald und legte an jedem Baum eine Pause ein. Es war ca. 19 Uhr, die Dämmerung noch nicht ganz hereingebrochen, aber vom Sonnenuntergang nur noch ein Schnäuzchen über Newton übrig. In den langen Schatten war es kalt und ins Licht auf dem Boden schlich sich eine Art melancholische Trauer. Die versetzt stehenden Lampen an den Wegen waren noch nicht angegangen. Ein lieblicher Duft nach verbotenen Laubfeuern zog von East
Newton herauf und mischte sich mit den Essensgerüchen aus den Gebläsen hinter dem Speisesaal. Über den Müllcontainern drüben am hinteren Parkplatz standen zwei Möwen in der Luft. Laub raschelte unter seinen Füßen. Ein durch trockenes Laub gehender Mario klang so. Raschel, 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 halt. Raschel, 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 halt. Ein Entsorgungsvehikel der imperialen Müllentsorgung kam heulend über den Himmel, noch am Anfang seiner Parabel sein eines blaues Positionslämpchen blinkte. Er stand ungefähr da, wo sich die Baumgrenze herniatisch der Umzäunung der Westcourts entgegenwölbte. Aus dem tieferen Dickicht am Rand des Abhangs erklang ein immenses Rascheln und Knacken im Unterholz und das Nachschleifen von Weidenzweigen, und aus heiterem Himmel sah er sich plötzlich USS Millicent Kent gegenüber, einer 16-Jährigen aus Montclair, New Jersey. Nummer 1 im Einzel des A-Kaders der U16-Mädchen und 200 Kilo schwer, wenn nicht mehr. Einhändige Rückhandspielerin mit einem Aufschlag, den Donny Stott gern mit einem Radargerät stoppte und schriftlich dokumentierte. Mario hatte USS Millicent Kent wiederholt für Trainingsanalysen gefilmt. Sie wechseln herzliche Hallos. Eine der ganz wenigen Frauen an der ETA mit sichtbaren Unterarmvenen, Mittelpunkt einer heiß umwetteten Herausforderung zum Bankdrücken gegen Schacht Freer und Petropolis Khan, die M. Pemulis letztes Frühjahr organisiert hatte und bei der sie Khan übertroffen, bei der Freer gekniffen und Schacht sich schließlich geschlagen, allerdings den Hut vor ihr gezogen hatte. Draußen zu einem von der Trainerschaft angeordneten gewichtsreduzierenden Verdauungsspaziergang mit beiden Händen Pen-Fives knetend, in ETA-Trainingshose und mit einer riesigen lavendelfarbenen Schleife, die sie mit Klebstreifen oder Klebstift auf dem schlicht hochgebundenen Haar befestigt hatte. Sie erzählte Mario, im tieferen Dickicht, weiter hinten am Berghang, habe sie gerade etwas ganz Seltsames gesehen. Ihre Haare waren zu einer Art Riesenei aufgetürmt, ähnlich einem Papsthut oder dem hohen Diensthelm eines britischen Bobbys. Mario sagte, die Schleife sehe toll aus Und welch eine Überraschung, einander dergestalt in der kühlen Abenddämmerung zu begegnen. Bridget Boone hatte gesagt, die Frisur von USS Millicent Kent erinnere sie an eine Langstreckenrakete, die aus dem Silo hochgefahren und in Startposition gebracht werde. Der letzte Rest des Sonnenschnäuzchens ging genau
über dem Gipfel von USS Millicents Haar unter, das geradezu knöchern hart aussah und aus dicht gewebten Nestern retikularer Fasern bestand, wie ein trockener Luftschwamm, die Folge einer im Sommer schiefgegangenen, selbstgemachten Dauerwelle, sagte sie, die ihr Haar als ein System retikularer Nester zurückgelassen hatte, deren Verfilztheit sich endlich so weit gelockert hatte, dass sie eine Schleife daran befestigen konnte. Mario sagte, also was ihn angehe, passe ihr die Schleife wie angegossen. Mehr könne er zu dem Thema nicht sagen. Er hatte nicht verbatim von der kühlen Abenddämmerung gesprochen. Die USS MK sagte, sie habe sich spaßeshalber einen Weg durch das Dornengestrüpp gebahnt, das Mrs. Incadenza in jenen Zeiten, als sie noch vor die Tür gegangen war, gepflanzt hatte, um Teilzeitangestellte davon abzuhalten, die Abkürzung zur ETA über den Hügel zu nehmen, und sei dabei auf ein Teleskopstativ Marke Husky 6 gestoßen, neu und mattsilbern glänzend, das mitten im Dickicht auf seinen drei Beinen stand, ohne jeden sichtbaren Grund und weit und breit ohne alle Fußspuren oder erkennbare Anzeichen eines Wegbahnens, bis auf die von USS Millicent. Die USS Millicent kennt, steckte in jede Gesäßtasche einen Tennisball, nahm Mario bei der Klaue und sagte, hier, sie wollten diesen Weg entlang gehen. Sie wolle es ihm nur kurz zeigen und seine, sie sage mal, Meinung in dieser Sache einholen. Außerdem habe sie dann einen Zeugen, wenn sie zurückkämen und sie den Leuten davon erzähle. Mario sagte, das Husky 6 werde mitsamt Neigekopf und Kabelauslöser geliefert. Indem das Mädchen ihn mit der einen Hand führte und mit der anderen Schneisen durchs Buschwerk schlug, gerieten sie immer tiefer in das Dickicht am Hang. Das Licht in der freien Natur hatte jetzt denselben Farbton wie USS MKs Haarschleife. Sie sagte, sie schwöre bei Gott, es müsse ziemlich genau hier gewesen sein. Mario sagte, sein verstorbener Dad habe im Frühstadium seiner Kunstfilmproduktion das weniger schicke Vorläufermodell Husky 4 verwendet, als er auch noch mit einem selbstgebastelten Dolly, Sandsäcken und Halogenlampen anstelle von Suchscheinwerfern gearbeitet habe. Diverse Vogeltypen und Spezies zwitscherten. Die USS Millicent Kent erzählte Mario, unter vier Augen gestanden, habe sie schon immer gefunden. Er habe die längsten, sinnlichsten und attraktivsten Wimpern, die sie an einem Jungen auf zwei Kontinenten, drei, wenn man Australien mitzähle, je gesehen habe.
Mario dankte ihr gerührt, nannte sie Ma'am und versuchte sich an einem Südstaaten-Akzent. Die USS Millicent Kent sagte, sie könne nicht mehr sagen, welches ihre alten Fußspuren seien, als sie auf das Dickicht mit dem Stativ gestoßen sei, und welches die neueren von der Suche nach den alten. Und sie mache sich langsam Sorgen, weil es dunkel werde und sie es womöglich nicht finden würden. Dann werde Mario ihr nicht glauben, dass sie etwas gesehen hat, das sich so jägerlateinisch anhöre wie ein silbrig glänzendes Stativ, das ohne jeden Grund irgendwo mitten in der Walachei aufgebaut worden sei. Mario sagte, er sei ziemlich sicher, dass Australien ein Kontinent sei. Im Gehen reichte der USS Millicent ungefähr bis an den unteren Rand des Brustkorbes. Mario hörte Rascheln und Knacken aus einem anderen nahegelegenen Dickicht, war aber sicher, dass das nicht Hell sein konnte, denn Hell verursachte sowohl draus wie drinnen kaum Geräusche. Die USS Millicent Kent, erzählte Mario, sie sei zwar eingestandenermaßen eine ausgezeichnete Tennisspielerin von überwältigendem Arsch ans Netz schieben und titanenmäßig dort aufragend Spiel, in der Powerplay-Tradition von Betty Stove und Venus Williams, und sehe einer nahezu schrankenlosen Zukunft in der Show entgegen, aber ihm wolle sie hier draußen unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertrauen, dass sie das Wettkampftennis eigentlich nie gemocht habe, dass ihre wahre Liebe und Leidenschaft dem modernen Ausdruckstanz gehöre, für den sie zugegebenermaßen weniger zufällig angeborene Gaben und Fähigkeiten mitbringe, den sie aber gleichwohl liebe, und als kleines Mädchen habe sie zu Hause im vorstädtischen Montclair, New Jersey, jede Courtferne Minute in ihrem Zimmer vor dem extra breiten Spiegel verbracht und im Trikot trainiert, aber es sei nun einmal Tennis gewesen, worin sie über grenzenloses Talent verfüge und wofür sie Streicheleinheiten sowie den Erlass von Internats- und Schulgebühren eingeheimst habe, und es sei immer ihr innigster Wunsch gewesen, ein Internat zu besuchen. Mario fragte, ob das Husky 6-Stativ ihrer Erinnerung nach die TL-Ausführung gewesen sei, mit geriffelten Gummikappen an den Beinen und einem 360-Grad-Neigekopf, oder die SL-Ausführung, mit ungeriffelten Kappen und nur einem 180-Grad-Neigekopf, der in einem Bogen und nicht in einem vollen Kreis schwenkte. Die USS Millicent
gestand, mit 9 Jahren habe sie das ETA-Stipendium nur angenommen, um von ihrem Vater wegzukommen. Sie nannte ihren Vater den alten Herrn und man sah die Großbuchstaben förmlich vor sich. Ihre Mutter habe sie verlassen, als die USS Millicent erst 5 gewesen sei, sei Hals über Kopf mit einem Mann weggerannt, der von dem damals sogenannten Con Edison Unternehmen geschickt worden sei, um sie gratis über Stromsparmöglichkeiten im Alltag zu informieren. Inzwischen sei es 6 Jahre her, seit sie ihren alten Herrn letztmals in den Augapfel gefasst habe, aber sie glaube sich lebhaft zu erinnern, dass er mindestens 3 Meter groß und krankhaft fettleibig sei, weshalb auch jeder Spiegel und jede Badewanne im Haus extra breit gewesen seien. Eine ältere Schwester, eine begeisterte Synchronschwimmerin, sei kurz nach dem Verschwinden der Mutter schwanger geworden und habe jemanden von der Highschool geheiratet. Die ganze Zeit raschelte und knackte es am Hang. Mario hatte auf schieferen Ebenen alle Schwierigkeiten. Irgendein Vogel sitzt auf dem obersten Zweig eines Bäumchens und sieht sie an, ohne etwas zu sagen. Mario fällt plötzlich ein Witz ein, den Michael Pimulis einmal erzählt hatte. Wenn 2 Menschen in West Virginia heiraten, die Zelte abbrechen und nach Massachusetts ziehen, was ist dann ihr größtes Problem, wenn sie sich scheiden lassen wollen? Die USSMK sagt, ihre andere ältere Schwester sei mit 15 Jahren ausgerechnet zu den Ice Capades gegangen und habe da im Background Chor gesungen, wo die größte künstlerische Herausforderung darin bestanden habe, mit niemandem zusammenzustoßen oder zu feiern oder andere zu Fall zu bringen. Sich von der eigenen Schwester scheiden zu lassen, denn in West Virginia, sagt Pimulis, sind viele Leute, die heiraten, Bruder und Schwester. Gib mir die Hand. Das war aber nur ein Witz. Inzwischen hatte das Licht die Farbe der Asche und Schlacke im Kessel eines Weberlalls. Die USS Millicent Kent führte sie in Kreisen mit schrumpfenden Radien herum. Dann sagte sie, sei sie mit 8 Jahren einmal vom Nachmittagstraining in der USTA Juniorenanlage in Passaic, New Jersey, früher nach Hause gekommen.
Und habe sich darauf gefreut, in ihr altes Trikot schlüpfen und oben in ihrem Zimmer ein wenig dem modernen Ausdruckstanz frönen zu können. Aber als sie ins Haus platzte, sah sie sich plötzlich ihrem Vater in ihrem Trikot gegenüber, das ihm, versteht sich, nicht besonders gut passte. Und die Spitzen seiner riesigen, nackten Füße hatte er in ein paar riemenlose Pumps gequetscht, die Mrs. Kent in der Eile zurückgelassen hatte. Im Esszimmer hatte er alle Möbel an die Wand gerückt und hopste in dem grotesk winzigen und bis zum Platzen gespannten, lavendelfarbenen Trikot vor dem wirklich breiten Spiegel herum. Mario sagt, Lavendel sei wirklich die Farbe der US Millicent. Sie sagt, nur dieses gespenstische Wort treffe es. Herumhopsen, pirotierend und rotierend. Und einfältig lächelnd. Ihr Trikot erinnerte im Schritt an eine gespannte Schleuder. So verformt war es. Er hatte sie nicht hereinkommen hören. USS Millicent? Fragte Mario. Ob er schon mal das Yin-Yang eines Mädchens gesehen habe. Überall am Rand des Trikots seien obszön fleckige und behaarte Fleischwülste hervorgequollen, erinnerte sie sich. Sie habe schon mit 8 eine üppige Figur gehabt, erzählte sie Mario, aber der alte Herr habe da in einer ganz anders dimensionierten Liga gespielt. Mario sagte nur immer zu, Potz, Blitz, etwas anderes fiel ihm nicht ein. Sein Körper wabbelte und wubberte beim Herumhopsen. Es war abstoßend, sagte sie. Nirgends in den Dickichten und Gebüschen fand sich die Spur eines Husky 6 oder eines anderen Stativmodells. Sie nannte das wortwörtlich Yin-Yang. Ihr alter Herr war jedoch kein Transvestit, der einfach nur Kleidungsstücke des anderen Geschlechts bevorzugte, sagte sie. Wie sich herausstellte, musste es auch grundsätzlich Kleidungsstücke von Verwandten sein. Sie sagte, sie habe sich immer gefragt, warum die Einteiler- und Eiskunstlaufröckchen ihrer Schwester immer so blöd geweitet aussahen und ausgeleierte Gummizüge hatten. Schließlich trugen auch ihre Schwestern nicht gerade die Größen unterernährter Winzlinge. Der alte Herr hörte sie nicht eintreten und verübte noch minutenlang seine Hopser und Jetons. Bis sein einfältiger Blick im Spiegel plötzlich dem ihren begegnete, sagte sie. Da wusste sie, dass sie weg musste, sagt sie. Und wie aus heiterem Himmel hatte am selben Abend die Zulassungsdame von Marios altem Herrn angerufen, sagte sie. Als wäre es Schicksal, glückliche Fügung, Kismet. Yin Yang, versetzte Mario und nickte. Die Hand der USS.
Millicent war groß, heiß und klitschnass wie ein Duschvorleger, der mehrmals kurz nacheinander benutzt worden ist. Ihre nächstältere Schwester hatte die USS MK etliche Jahre später eingeweiht. Erstmals habe man die Neigungen des alten Herrn geahnt, als die ältere Schwester noch ganz klein gewesen sei und Mrs. K ihr ein spezielles Kostüm inklusive Pfeil und Bogen aus Goldlamé genäht habe, um in der Schule beim Festumzug am Valentinstag Cupido zu spielen. Die Schule der Schwester wegen einer Asbestwarnung früher frei bekommen habe, sie unerwartet nach Hause gekommen sei und den alten Herrn mit winzigen Flügeln und einem scheußlich gedehnten Trikot im Hobbyraum im Keller vorgefunden habe, wo er eine Pose von einem ziemlich bekannten Tizian-Gemälde im Hochrenaissance-Flügel des Met nachgestellt habe. Sie habe dann geraume Zeit mit Verleugnung und Selbstwahrnehmungszweifeln zu kämpfen gehabt, bis ein hysterisches Erlebnis bei den Proben für eine Valentinstagsnummer der Ice Capades alles habe hochkochen lassen, was die Verleugnung aufgelöst habe, woraufhin die psychologischen Betreuerinnen in der Personalabteilung der Ice Capades ihr bei der Aufarbeitung des Ganzen geholfen hätten. An dieser Stelle stoppte USS Millicent sie in einem dornlosen Dickicht, das sich später als Giftsumak erwies, drehte sich mit einem seltsamen Glitzern in dem Auge, das nicht im Kiefernschatten lag, zu Mario, presste seinen großen Kopf an die Stelle genau unterhalb ihrer Brüste und sagte, sie müsse gestehen, Marios Wimpern und sein verstellbares Polizeischloss, mit dessen Hilfe er sich aufrecht hielt, trieben sie vor sinnlichem Verlangen schon lange die Wände hoch. Was von Mario als plötzlicher Temperatursturz wahrgenommen wurde, beruhte de facto auf USS Millicents Kens sexueller Erregung, die enorme Mengen Außenenergie aus der sie umgebenden Luft absaugte. Marios Gesicht wurde dermaßen an den Thorax der USS Millicent gequetscht, dass er den Mund weit nach links verrenken musste, um Luft zu bekommen. USS MKs Schleife löste sich und flatterte wie eine riesige, rabende, lavendelfarbene Motte durch Marios Blickfeld. USS MK wollte Marios Korthose aufmachen, scheiterte aber am komplexen System der Druckknöpfe und Schließen am unteren Rand vom Polizeischloss, das er über den Verschlüssen seiner Hose trug. Und Mario versuchte, seinen Mund so auszurichten, dass er atmen und die USMK gleichzeitig warnen
konnte, dass er im Bereich des Bauchnabels und unmittelbar darunter fürchterlich kitzlig sei. Irgendwo über und östlich von ihnen konnte jetzt sein Bruder Hell halblaut seinen Namen rufen hören. Die USS Millicent Kent sagte, es sei ausgeschlossen, dass Mario erregter sei als sie selbst, was das zwischen ihnen sich ereignete, angehe. Die beiden Versuch, durch einen massiv nach links verrenkten Mund Luft zu holen, von Mario verursachten Geräusche konnten in der Tat mit dem Keuchen sexueller Erregung verwechselt werden. Als die USS Millicent ihm den einen Arm um die Schulter legte, um die Hebelwirkung zu erhöhen und den anderen erst unter den Saum der engen Weste zwängte und dann in Hose und Unterhose nach einem Penis herumwühlte, wurde Mario so kitzlig, dass er sich krümmte, das Gesicht von der Fassade der USS Millicent löste und so laut und deutlich schrill auflachte, dass Hell keine Mühe mehr hatte, schnurgerade auf sie zuzukommen, auch wenn seine Navigationssysteme nach rund 15 verstohlenen Minuten allein den duftenden Kiefern ihre Funktionsfähigkeit partiell eingebüßt hatten. Später sagte Mario, es sei genauso gewesen, wie wenn einem ein Wort auf der Zunge liegt, das einem aber einfach nicht einfallen will, so sehr man sich auch bemüht. Aber genau in der Sekunde, wo man es aufgibt, ist es plötzlich da und steht einem vor Augen. Genauso stolperten die drei, als sie den Hügel empor zur Baumgrenze zurückgingen und ihnen an nichts anderem gelegen war, als in der Dunkelheit auf dem kürzesten Weg zum Gemeinschafts- und Verwaltungsgebäude zurückzufinden, über das Kamerastativ, die matt schimmernde TL-Ausführung eines Husky mit geriffelten Kappen inmitten eines eigentlich gar nicht so großen oder dicken Dickichts.